Mein Name ist Gisela. Ich bin nur mal eben aus dem Haus gegangen, um den Müll wegzubringen. Und nie zurückgekehrt.
Wir wurden angerufen von meinem Vater, dass meine Mutter vor der Straße zu Fall gekommen ist.
Ich kannte wirklich jeden in meinem Dorf und habe gedacht, hier gibt es keine Lügner, keine Verschwörer. Und doch hat jemand mein Leben auf dem Gewissen.
Sie ist gestorben. Und dann war für uns natürlich die Welt eine andere.
Ich dachte, Verbrechen gibt es überall. Nur nicht hier. Wie konnte ich mich nur so täuschen?
Und jetzt bin ich tot.
Reale Fälle, reale Schicksale. In diesem Podcast geht es um True Crime, vor allem aber um die Opfer der Verbrechen und ihr Schicksal. Und jetzt bin ich tot, gibt den Opfern eine Stimme. Echte Interviews und nachgestellte Szenen aus dem Leben der Opfer lassen euch an jedem Fall teilhaben.
Gis, das war mein Spitzname. Immer an meiner Seite mein Mann Erich, sowohl in der Ehe als auch im Job. Unser Restaurant mitten im Ort war unser Lebenswerk.
Meine Mutter war in diesem Ort eine feste Institution, war bekannt, beliebt und ich würde sagen Teil dieses Ortes.
45 Jahre machen wir das jetzt schon. Erich hinter der Theke und ich in meiner Küche. Ich koche immer frisch, mache alles selbst. Ich liebe es, meine Gäste zu verwöhnen.
Meine Mutter ist darin aufgegangen. Sie war Köchin mit Leidenschaft. Und das Essen und ihre Kochkünste waren eben weit über den Ort hinaus bekannt.
In unserer Gaststätte trifft sich das ganze Dorf. Alle kennen sich, halten zusammen. Michaela zum Beispiel, unsere Nachbarin. Wolfgang, der gerne ein Schwätzchen hält. Oder Vera und ihr Mann Peter. Und natürlich Peters Schwager, Heinz. Irgendwie sind wir alle miteinander verbandelt. Lauter nette Leute. Oder vielleicht auch nicht. Schon bald wird so mancher sein wahres Gesicht zeigen, wenn es um meinen Tod geht. Eigentlich ist der 5. Januar 2016 ein Tag wie jeder andere. Nur an eine Kleinigkeit habe ich nicht gedacht. Die ist mir zum Verhängnis geworden.
Am Morgen des 5.1. hat meine Mutter mit meinem Vater gefrühstückt in ihrer Frühstücksküche. Und dann ist meiner Mutter eingefallen, dass die gelben Säcke noch raus müssen.
In der Nacht hat es leicht gefroren. Die Stufen sind rutschig, das Kopfsteinpflaster auch. Der Weg bis zur Sammelstelle ist nur ein paar Meter lang. Das letzte Stück Weg, das ich in meinem Leben gelaufen bin.
Wir wurden angerufen von meinem Vater, dass meine Mutter vor der Straße zu Fall gekommen ist.
Ich lag nur kurze Zeit allein auf der Straße, Minuten, und ich habe noch gelebt.
Was ist hier los?
Ich habe sie gefunden.
Ruf den Krankenwagen. Wir müssen sie in die stabile Seitenlage bringen. Komm, los.
Die ersten Personen, die am Unfallgeschehen eingetroffen sind, kannten meine Mutter.
Wolfgang, Michaela, Vera, Peter und Heinz haben noch versucht, mir zu helfen. Vergeblich.
Sie ist gestorben. Und dann war für uns natürlich die Welt eine andere.
Nicht alle meine Helfer haben ein reines Gewissen. Sie verbergen etwas. Sie wissen, was passiert ist. Aber alle schweigen. Was mir wirklich passiert ist, müssen andere erzählen. Die, die sich auf die Suche nach der Wahrheit gemacht haben und nicht locker gelassen haben. Mein Sohn Marco, der Anwalt Peter Auffermann, die Unfallanalytikerin Ulrike Molinari und der Rechtsmediziner Michael Bohnert.
Der Leichnam wurde zu uns gebracht, weil man von einem Sturzgeschehen ausgegangen war. Das passierte im öffentlichen Raum. Und da prinzipiell ein Fremdverschulden nicht auszuschließen ist, in einem solchen Fall wird der Leichnam dann eben polizeilich beschlagnahmt.
Ein Routinefall. Eigentlich. Doch die Obduktion entwickelt sich anders als gedacht.
Da ist was, linksseitig. Das Schädeldach ist ganz, ganz stark eingerollt. Wie von einer Kante. Eine Knochenstufe.
Aber die Fotos vom Fundort zeigen nichts, was zu der massiven Kopfverletzung passt.
Da gab es nirgendwo eine Kante, die eine solche, nennt das Impressionsfraktur, also einen Eindrückungsbruch erklären könnte. Und in dem Augenblick haben wir dann gesagt, hier stimmt was nicht.
Was ist mit Gisela passiert? Gab es Fremdeinwirkung? Wurde sie vielleicht mit einem harten Gegenstand niedergeschlagen? Hat es wirklich jemand auf das Leben der 71-Jährigen abgesehen? Rechtsmediziner Michael Bonert dreht den Leichnam auf den Bauch. Der Rücken offenbart weitere Spuren.
Die Spuren am Rücken waren Hauteinblutungen, Hautunterblutungen, Hämatome, aber eben geformte Hämatome, die an ein Stollenprofil erinnerten.
Mit anderen Worten, ein Reifenprofil. Die Theorie vom Sturz ist damit hinfällig.
Wir haben mehrfache Wirbelsäulenbrüche gefunden, auch eine komplette Durchtrennung der Wirbelsäule im unteren Brustwirbelbereich. Also Verletzungen, die hindeuteten, dass hier eine massive Gewaltanwirkung stattgefunden hat und das eigentlich nur durch ein Überrollen zu erklären war.
Es ist also ein Tod durch Fremdverschulden. Totschlag oder sogar Mord. Von welchem Fahrzeug wurde Gisela überfahren? Und vor allem, wer saß am Steuer?
Die Kripo hat hier eine eigene Kommission gebildet. Dann wurden Zeugen befragt, also um Indizien zu bekommen.
Gisela K. lag nur einige Minuten am Straßenrand, bevor sie entdeckt wurde. 5 Helfer sind nacheinander an den Unfallort gekommen. Wolfgang, Michaela, Vera, Peter und Heinz. Die Namen der Beteiligten haben wir teilweise geändert. Wer hat etwas gesehen? Wer war wirklich da, um zu helfen? Und wer hat etwas zu verbergen? Der Erste am Tatort ist Wolfgang. Er hat Gisela zufällig gefunden, sagt er.
Also zuerst dachte ich noch, das wäre nur ein gelber Sack.
Und warum haben Sie dann gehalten?
Na, irgendwie war das komisch. Ich bin ja dann noch hin und sehe, mein Gott, das ist die Gis.
Was haben Sie dann gemacht?
Da war die Michaela am Fenster, die habe ich rausgewunken.
Warum haben Sie nicht direkt den Notruf gewählt?
Ja, ich habe es versucht.
Ich habe in der Notrufzentrale angerufen, nicht jemand anders.
Es hat irgendwie nicht geklappt.
Wolfgang gibt an, zu nervös gewesen zu sein. Stand er unter Schock oder verschweigt er etwas? Nachbarin Michaela steht am Fenster, als sie Wolfgang alarmiert. Hat sie etwas beobachtet?
Haben Sie schon lange da gestanden?
Wie meinen Sie das denn jetzt? Ob ich gesehen habe, wie das mit Gies passiert ist?
Zum Beispiel?
Nee, war Zufall. Ich habe nur kurz geschaut und Wolfgang da gesehen.
Und Sie waren es auch, die dann den Notruf alarmiert hat?
Ja. Der Wolfgang, der hat zwar auch irgendwie telefoniert, aber der hat das nicht hingekriegt.
Als Dritte kommt Vera an den Tatort. Sie muss hier normalerweise gar nicht vorbei. Warum ausgerechnet an diesem Morgen?
Ich wollte zur Massage. Ich hatte einen Termin.
Aber der Tatort liegt doch eigentlich gar nicht auf dem Weg zu Ihrer Physiotherapie.
Ich wusste von meinem Mann, es ist glatt draußen, der streut ja da. Und dann fahre ich natürlich auch da, wo gestreut ist.
Noch vor Eintreffen der Notärzte verlässt Vera den Unfallort, verständigt aber ihren Ehemann Peter S. Der Gemeinderat und Leiter des örtlichen Bauhofs kommt mit Schwager Heinz.
Was ist hier los? Muss absperren, Heinz.
Okay, lass mich mal durch.
Peter beginnt sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen.
Ihre Frau hat uns erzählt, dass Sie in der Gemeinde dafür zuständig sind, die Straßen zu streuen.
Ja, richtig.
Haben Sie am Tatort auch gestreut?
Ja, klar.
Das heißt, Sie waren an diesem Morgen schon in der Straße?
Aber ganz früh. Ich streue immer super früh, weil das Salz noch wirken soll und das dauert ja. Und das war ewig vorher.
Kurze Zeit später nimmt die Polizei das Streufahrzeug, das Peter S. in der Nacht gefahren hat, unter die Lupe. Ein Traktor mit grobstolligen Reifen. 10 Tage nach dem Unglück wird Gisela beerdigt. Keiner der Angehörigen weiß zu diesem Zeitpunkt, dass die Polizei ermittelt.
Nach der Beerdigung ist es bei uns üblich, dass man einen Leichenschmaus durchführt. Dort waren auch Vereinsmitglieder. Die haben mir persönlich gesagt, weißt du, dass während der Beerdigung das Streufahrzeug der Gemeinde abgeholt wurde. Und dann reiht man sich zusammen, dann ist also unsere Mutter überfahren worden.
Sachverständige untersuchen den beschlagnahmten Traktor auf Spuren. Sie finden keine Anzeichen eines Unfalls. Allerdings wirkt die Streuvorrichtung wie frisch lackiert. Verdächtig, findet auch Unfallanalytikerin Ulrike Molinari.
Also eine Lackierung ist in der Streuperiode äußerst ungewöhnlich, denn wir haben ja bei einer Lackierung immer einen Eingriff in den Lack, wenn hier dann frisch lackiert wird und danach dann gleich wieder Salz gestreut wird, ist es ja ein potenzieller Angriffspunkt für dieses Salz.
Hat der Lackierer der Gemeinde, der auf dem Bauhof des Ortes arbeitet, versucht, Spuren zu beseitigen? Bei seiner Vernehmung streitet er das ab. Um mehr darüber zu erfahren, befragt die Polizei den Gemeindearbeiter Heinz. Er arbeitet häufig mit dem Traktor.
Was uns aufgefallen ist, der Traktor ist von unten frisch lackiert.
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also, es sieht vielleicht nur so aus. Ja, wir machen den Traktor immer um 10 Uhr mit dem Hochdruckreiniger sauber. Der verdreckt sonst. Ja, und danach sieht er immer wieder aus wie neu.
Frisch lackiert oder nur gereinigt? Heinz' Erklärung klingt zunächst plausibel. War es vielleicht doch ein anderes Fahrzeug? Um herauszufinden, ob der Gemeindetraktor Gisela überrollt hat oder nicht, fotografieren die Ermittler das Reifenprofil.
Diese Bilder habe ich dann mit den Bildern von den Verletzungen der Verunfallten überlagert, um festzustellen, ob es möglich ist, dass die Auffälligkeiten der Verletzungen durch das Reifenprofil entstehen können.
Das Ergebnis, das Stollenprofil des Streufahrzeugs, passt zum Verletzungsmuster auf der Leiche. Ist Gisela also von Peter S. mit dem Gemeindetraktor überfahren worden? Ihre Verletzungen lassen das vermuten. Ein Beweis sind sie nicht. Denn solche Reifenprofile gibt es häufig. Und durch eine Entdeckung am Tatort ergibt sich plötzlich eine neue Spur.
Als ich später die Straße gereinigt habe, da sind mir so ein paar Lacksplitter aufgefallen, ganz klein, ungefähr da, wo die Kies gelegen hat. Silbern waren die.
Da waren diese silbernen Farbpartikel. Also die haben wir gesehen, als wir die Straße gefegt haben.
Lacksplitter.
Peter S. behauptet, weit vor dem Auffinden von Gisela mit dem Traktor am Unfallort gewesen zu sein. Hat die Polizei ihn zu Unrecht verdächtigt? Ab sofort wird verstärkt nach einem silbernen Traktor gesucht. Alle 40 Traktoren aus Erlabrunn werden überprüft. Doch keiner scheint am Unfallort gewesen zu sein. Im Dorf hat sich inzwischen herumgesprochen, dass gegen Peter S. ermittelt wird. Für viele unvorstellbar.
Der war ja Gemeinderat, war vor allen Dingen auch der Leiter des Bauhofs und auch Feuerwehrkommandant. Solche Personen in solchen Gemeinden, die haben manchmal mehr Gewicht oder mehr Bedeutung, als es ein Bürgermeister hat.
Wer hat Gisela getötet? Woher kommen die silbernen Lacksplitter? Die Unfallsachverständigen machen weitere Tests mit dem Gemeindetraktor. Unter anderem einen Bremstest. Mit einem interessanten Ergebnis.
Bei den Bremsversuchen ist tatsächlich ein lokal begrenztes, etwas höheres Salzhäufchen auf der Fahrbahn entstanden.
Und genau so ein Salzhäufchen wurde am Unfallort gefunden.
Das spricht natürlich dafür, dass das Fahrzeug an der Unfallstelle war und diesen Salzhaufen erzeugt haben kann. Und dass das nicht schon eine sehr lange Zeitspanne davor gewesen sein kann, weil so ein Salzhaufen sich natürlich nicht ewig auf der Fahrbahn hält.
Im Klartext? Peter S. könnte zur Tatzeit am Tatort gewesen sein. Mit dem Gemeindetraktor.
Sie wollen ernsthaft behaupten, ich hätte die Gies tot gefahren?
Wir behaupten gar nichts, wir überprüfen nur.
Aber bitte, da war doch nichts. Wenn die Gies da gewesen wäre, dann hätte ich sie doch sehen müssen.
Ja, nicht, wenn sie rückwärts gefahren wären.
Warum sollte ich denn rückwärts fahren?
Die Straße ist eng, vielleicht ist ihnen jemand entgegengekommen.
Ich bin nicht rückwärts gefahren.
Ganz ehrlich, ich sag jetzt einfach nichts mehr. Kein Wort mehr ohne Anwalt.
Die Ermittlungen gegen Peter S. spalten das Dorf. Es gibt Bewohner, die die Familie von Gies hinter den Anschuldigungen vermuten. Es kommt zu Anfeindungen. Auch gegen Marco K., den Sohn der Toten.
Wir haben den Eindruck gewonnen, dass der Beschuldigte nach und nach gegen uns vorgeht.
Das ist das Erstaunliche, dass man da die Opferfamilie letztlich bestraft, nur weil die Wahrheit rauskommen soll. Weil manchen Leuten die Wahrheit nicht passt.
Ich kann nur sagen, man wird hier eigentlich vom Opfer zum Täter gemacht.
Im Dorf brodelt es. Niemand will glauben, dass ihr Gemeinderat eine alte Dame überfährt und danach flieht. Doch genau das ist die Vermutung der Polizei. Peter S. ist bisher der einzige Verdächtige. Bleibt die Frage, was ist mit den silbernen Lacksplittern? Die wollen Heinz und Peter ja gefunden haben. Ein Ablenkungsmanöver, um eine falsche Spur zu legen? Die Polizei beginnt sich noch einmal mit den Zeugen vor Ort zu beschäftigen. Denn mit drei Zeugen ist Peter S. verwandt. Heinz ist sein Schwager, Vera seine Ehefrau und Wolfgang ist der Cousin von Vera.
Das waren also alles Leute, die nahe am Angeklagten waren. Und das war schon auffällig.
Wird Peter S. von seinen Verwandten gedeckt? Die Ermittler befragen den Bürgermeister des Ortes. Er hat nach Giselas Tod mit Peter S. gesprochen und erinnert sich an einen entscheidenden Satz.
Peter S. hat gesagt, hätte das Fahrzeug eine Rückfahrkamera, dann hätten wir heute das Problem nicht. Das sind so indirekte, ich will nicht sagen Geständnisse, aber es sind Äußerungen, die eben den Schluss zulassen, dass er doch wusste, dass er eben beim Rückwärtsfahren über Gisela gefahren ist.
Für die Staatsanwaltschaft sind die Hinweise auf Peter S. eindeutig. Er wird angeklagt. Es kommt zu einem Indizienprozess. Schnell rückt vor Gericht in den Fokus, dass 4 der 5 Ersthelfer am Unfallort miteinander verwandt sind.
Dass die Familie um den Peter S. relativ schnell am Unfallort gewesen ist, war offensichtlich Absicht und nicht Zufall.
Dazu gibt es folgende Vermutung. Peter S. hat seine Frau angerufen.
Vera, ich bin da vor der Gaststätte von Gies über was Weiches gefahren. Kannst mal nachgucken, was es war? Mach einfach, okay? Danke.
Deshalb ist sie am Unfallort vorbeigefahren, obwohl der nicht auf ihrer üblichen Strecke liegt. Vermutlich wusste auch Wolfgang, was passiert ist und war deshalb so nervös. Ob er tatsächlich versucht hat, den Notruf zu wählen oder ob er jemand anders informieren wollte, bleibt ungeklärt. Aus einem kuriosen Grund. Die Telefonverbindungen wurden gelöscht. Und zwar auf den Handys aller Beteiligten.
Das war diese schöne Geschichte von der Telekom, dass die Telekom automatisch löscht. Und zwar automatisch, gerade für diesen Zeitraum, der hier relevant war. Das ist natürlich unsinnig, das glaubt kein Mensch.
Alle Unfallzeugen sagen im Moment das Gleiche.
Keine Ahnung.
Also tut mir leid, das weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht mehr, kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern.
Das ganze Verhalten von diesem Peter S. und seiner Familie war einfach darauf raus, alles so gut wie möglich zu verschleiern, damit eben der Platzhirsch in dieser Gemeinde nicht angekratzt wird.
Auch der Lackierer, der unter Peter S. auf dem Bauhof arbeitet, muss vor Gericht. Er sagt überraschend aus, dass er bereits 2 Tage nach Giselas Tod wusste, dass es ein Verkehrsunfall war.
Der hat schon einen Tag vorher geäußert, dass die Gies durch einen Unfall zu Tode gekommen ist. Obwohl das überhaupt noch gar nicht feststand.
Denn erst 6 Tage nach den Ereignissen wird bei der Obduktion der Tod durch Überfahren festgestellt. Von wem der Lackierer die Information so früh hatte, daran kann er sich im Prozess nicht mehr erinnern.
Das war dann immer erstaunlich, dass genau da, wo es brisant wurde, da haben dann plötzlich die Zeugen, die in dem Lager des Peter S. standen, Erinnerungslücken gehabt.
Der nächste mit Gedächtnislücken ist der Feuerwehrkommandant aus dem Nachbarort. Angeblich soll Peter S. ihm erzählt haben, dass er über etwas Weiches gefahren ist. Doch vor Gericht will der Mann das nicht mehr bezeugen können.
Im Gericht kam es zu einem Eklat. Die Staatsanwaltschaft hat den Feuerwehrkommandant dann festnehmen lassen. Er hat dann mehrere Stunden während der Gerichtsverhandlung im Gefängnis verbracht.
Die Beugehaft zeigt Wirkung. Der Feuerwehrkommandant gibt zu, dass Peter ihm von dem Unfall erzählt hat.
Das ist vorsätzliches Lügen, nur um aus falscher Solidarität heraus dem Peter S. zu helfen.
Peter S. schweigt während des gesamten Prozesses. Doch aufgrund des rechtsmedizinischen und des Unfallgutachtens lässt sich rekonstruieren, was am Morgen des 5. Januar 2016 passiert ist. Als Gisela die gelben Säcke an die Straße bringt, kommt das Streufahrzeug der Gemeinde aus dem Oberdorf. Ein anderes Fahrzeug fährt ihm in der engen Gasse entgegen und zwingt Peter S. zum Rückwärtsfahren. Dabei überfährt er das Opfer. Laut Sachverständigen muss Peter S. bemerkt haben, dass er beim Rückwärtsfahren etwas überrollt hat. Doch anstatt auszusteigen und nachzusehen, legt er den Vorwärtsgang ein und rollt ein zweites Mal über das Opfer hinweg. Anschließend verlässt er den Unfallort, ohne erste Hilfe zu leisten oder einen Notruf abzusetzen. Dass Peter S. zumindest ahnte, was passiert ist, zeigt sein Verhalten nach der Tat.
Der Angeklagte hat versucht abzulenken, bewusst auch falsche Spuren zu setzen.
Er bittet seine Familie um Hilfe. Er lässt den Traktor lackieren, vernichtet damit Beweismittel, provoziert Falschaussagen.
Da waren diese silbernen Farbpartikel. Also die haben wir gesehen, als wir die Straße gefegt haben.
Keine Ahnung.
Warum haben Sie nicht direkt den Notruf gewählt?
Ich hab's versucht. Es hat irgendwie nicht geklappt.
Ja, wir machen den Traktor immer um 10 Uhr mit dem Hochdruckreiniger sauber.
Und Peter S. macht Stimmung gegen Giselas Familie. Peter S. wird wegen Unfallflucht mit Todesfolge vom Gericht zu 1 Jahr und 8 Monaten Haft verurteilt. Ohne Bewährung.
Da hat das Gericht gesagt, wir können Ihnen bei Ihrem Nachtatverhalten keine Bewährung geben. Wer sich so verhält, der hat auch keine Bewährung verdient.
Ein tragischer Unfall kann immer passieren. Kein Mensch ist davor sicher. Aber Peter S. hätte den Mut zur Wahrheit besitzen müssen. So sehen es das Gericht und Rechtsanwalt Peter Aufermann.
Wenn er es wahrheitsgemäß macht, sofort sagen, ich bin's, ich bin hier gefahren, ich habe sie nicht gesehen, das tut mir unendlich leid. Und dann bin ich der Meinung, hätte der eine Geldstrafe bekommen, das wäre nicht zu einer Hauptverhandlung gekommen, wenn er es von vornherein einräumt.
Habe ich keine Ehrlichkeit verdient? Es war einfach ein dummer Zufall. Ich war zur falschen Zeit am falschen Ort. Aber dass mich jemand so liegen lässt, dass er lügt, andere mit hineinzieht, Freunde, Verwandte, Kollegen, das ist ein Verbrechen. Und damit ist er zum Glück für meine Familie nicht durchgekommen.
Das war Und jetzt bin ich tot. Vorab zum Durchbingen auf RTL Plus und anschließend überall, wo es Podcasts gibt. Ein Podcast von RTL Plus, produziert von der 2425 TV und Medienproduktion in Zusammenarbeit mit der RTL Audio Alliance sowie der RTL News GmbH. Recherche RTL News GmbH. Sprecher Christopher Koch. Opferstimme Therese Dürrenberger. Dramaturgie und Skript Jessica Bastron. Regie Hörspielszenen Oliver Moser und Marc Rabe. Mit den Stimmen von Melanie Samare, Nikolas Knauf und Stefan Walz. Redaktionsleitung Audio Alliance, Ivy Hase. Redaktionsleitung 2425 TV und Medienproduktion, Sibylle Poggemann. Postproduktion und Sounddesign, Jessica Bastron und Jan Asbeck. Mischung, André Loy. Executive Producer RTL Plus, Christian Schalt und Andrea Zuska.